Die Anklage lautet schlechter Filmgeschmack und Unkenntnis über die Filmklassiker. Und damit herzlich willkommen zurück im Knast, herzlich willkommen zurück zu Schorsch und Lebenslang, dem MCU-Special Nummer 30 schon. Ich bin der Tobi und heute Abend mit mir dabei einmal, ja, nur der Bernd. Hallo Bernd.
Avengers, versammelt euch. Ah, ich liebe es einfach.
Wenn wir bei dir alleine sitzen, ist in der Regel geht's um die MCU-Serien. Es sei denn, irgendwer fällt aus, wie bei Eternals letztes Mal oder davor bei Shang-Chi und Black Widow. Wer fällt auf, wir haben noch gar kein MCU-Special zu dritt aufgenommen von den neuen jetzt. Egal. Heute reden wir über die nächste Serie, die chronologisch dran ist und das ist die Hawkeye-Serie. Die Hawkeye-Serie findet ihr auch auf Disney Plus. Jetzt muss ich ganz kurz gucken. Ist aus dem Jahr 2021, kam auch pünktlich Ende November vor Weihnachten raus. Können wir schon mal sagen, es ist die erste Weihnachts-MCU-Serie. Genau. Wir haben zwar im weiteren Verlauf reden wir auch noch über das Guardians of the Galaxy Holiday Special. Das kam ein Jahr später, das ist auch so weihnachtlich angehaucht gewesen, das ist aber nur so ein 30-Minuten-Ding. Hier haben wir die erste Serie, 2021, 6 Folgen, Länge so zwischen 40 bis 60 Minuten ungefähr. Ja, der Cast, kurz haben wir einmal natürlich Jeremy Renner als Clint Barton, Hawkeye, der von allen... Sagen wir mal, der
sympathisch
letzte.
Ist.
Ja, und auch der letzte Avenger, der jetzt noch so über war, über den noch gar nichts. Ich meine, gut, Hulk hatte ja seine anderen Filme. Alle anderen hatten sowieso ihre Filme. Black Widow hatten wir jetzt auch zuletzt mit einem großen Film. Hawkeye war immer so das, ja, das Stiefkind.
Das Nesthäkchen
ja,
sozusagen.
Das Achterrad am Wagen, so, und dass sich keiner so, hat keine großen Fans, naja.
Ne? Wobei echt im MCU-Universe ist das echt einer so meiner Lieblinge halt, ne? Weil das ist so ein Typ so mit seinen Ecken und Kanten halt, ne, der auch immer einen geilen Spruch zur richtigen Zeit dann irgendwie abfeuert, ne, und halt da ist, wenn er da ist.
Er hat ja eigentlich so gesehen keine Superkräfte, genauso wenig wie Black Widow. Er kann halt gut schießen mit seinem Bogen. Ja. So, ja, naja. Genau. Wird wieder gespielt von Jeremy Renner, wie auch schon im MCU vorher. Dann haben wir hier Kate Bishop, gespielt von Hayley Steinfeld. Die kennt der eine oder andere vielleicht aus True Grit, kennt den Song Save Your Life, Pitch Perfect 2 und 3 auch. Und die hat auch die Gwen, Spider-Gwen in den Cross the Spider-Verse Film gespielt. Also wir hatten sie jetzt auch vor kurzem erst gehört.
Genau.
So, genau, taucht hier auf als, ja, da können wir vielleicht schon mal verwechseln, so gesehen, Nachfolgerin
also von... Ist ein Sidekick jetzt erstmal,
oder? Genau, erstmal Sidekick, dann eventuell Nachfolgerin. Genau. Dann haben wir Jack Duquesne, gespielt von Tony Dalton. Tony Dalton dürfte den meisten vielleicht aus Better Call Saul bekannt sein. Da hat er den Lalo Scaramanga gespielt. Also den Typen mit dem Schnorris, der da erst so der Nette ist, der dazu und dann zum Killer mutiert. Und beziehungsweise schon von Anfang Killer ist, aber einfach noch so der freundliche Typ ist. Hier spielt er den Stiefvater von Kate Bishop.
Ja, auch mit dem Schnorris, ne?
Auch mit dem Schnorris, der sieht genauso aus, leicht graumelierte Haare. Ja, ein bisschen schmierig, aber er hat hier hat noch eine kleine Entwicklung hier in den 6 Folgen. Dann haben wir Kasi, das ist die rechte Hand, also der... Ja, von dieser Trainingsanzugsmafia.
Ja.
Der Typ, der da halt so ein bisschen die Fäden zieht.
Aber sie sind auch so geil.
Also, das können wir schon mal sagen, das ist hier wirklich Street-Level, New York, bannmäßig ist es so in diesem Daredevil-Kosmos so ein bisschen, Hell's Kitchen, es ist so wirklich Straßenkampf, es geht hier um New York, Mafia-mäßig. Keine große, weltumspannende Bedrohung, es ist ja wirklich alles Street-Level. Und davon ist er halt dieser Anführer der Trainingsanzugsmafia, gespielt von Fra Fee, also Francis Martin Fee, ein nordirischer Schauspieler, hat vorher bei Les Miserables mitgespielt, diesem Musical, Cinderella 2021, dann Hawkeye und jetzt ganz frisch Rebel Moon Teil 1, Zack Snyder Netflix-Film, mehr hat er auch noch nicht gemacht. Dann haben wir Vera Farmiga, die spielt die Eleanor Bishop, also die Mutter von Kate, Lebensgefährtin von Jack. Und Vera Farmiga hat eine ganze Menge gemacht, Law and Order, Snow White, vor allem in letzter Zeit, ist noch Manchurian-Kandidat, Departed haben wir sie schon gesehen, vor allem nicht, wen sie da gespielt hat, Up in the Air, Source Code, Conjuring 2, The Nun, also auch das ganze Conjuring-Universum, irgendwie Annabelle 3, Conjuring 3 auch noch, und zuletzt auch The Nun 2. Und hier in den Godzilla. Godzilla 2, King of Monsters hat es auch mitgespielt. Dann haben wir Alacua Cox, die spielt die Maya Lopez Echo, die wir dann auch in die, hier wird hier eingeführt, die Figur. Die hat danach ja noch ihre eigene Fernsehserie bekommen, Echo. Taubstumm und mit nur einem Bein, wie die Schauspielerin tatsächlich auch. Die ist tatsächlich taubstumm, hat auch, die hat auch nur ein Bein, also.
Achso, das ist also auch im Real Life so, ja?
Genau, die hat einen amputierten Unterschenkel, Prothese und so. Die spielt hier die Echo. Okay. Die wird hier relativ klein eingeführt, taucht glaube ich in 2 Folgen oder 3 Folgen auf. Ihr Part oder ihre Hintergrundgeschichte wird dann nochmal groß in Echo halt ausgebreitet. Hat bis jetzt auch nichts anderes gemacht, außer Hawkeye und Echo.
Okay.
Dann, wen wir wiedersehen, die wir erst vor kurzem gesehen haben, ist Yelena Belova, die kleine Schwester von Black Widow, gespielt von Florence Pugh. Hatten wir ja vor kurzem auch erst in Oppenheimer. Hier spielt sie halt die kleine Schwester von Natascha Romanoff wieder. Taucht also in Phase 4 das zweite Mal auf. Oh. Was eine große Ausnahme ist, haben die wenigsten Figuren. Wir hatten es beim, ich weiß gar nicht, wann wir es angesprochen hatten. Ich glaube bei Shang-Chi, dass die meisten ja tatsächlich noch nicht ein zweites Mal aufgetaucht sind, die irgendwie in Phase 4 eingeführt werden. Sie ist eine der wenigen Rollen.
Ja, ja.
Auch wenn es jetzt erstmal nur in der Serie ist, aber hier erfährt man auch
das so ein bisschen. Jetzt auch in The Marvels, dass halt Kate Bishop jetzt nochmal gekommen ist halt, ne?
Genau, die taucht in The Marvels auch nochmal auf. Und wer auch zurückkehrt, den man im MCU noch nicht gesehen hat, aber im Marvel-Universum, nämlich in der Daredevil-Serie, er tritt hier wieder als Kingpin Wilson Fisk auf. Vincent D'Onofrio hat die Rolle ja schon in Daredevil gespielt. Das war ja eigentlich eine Netflix-Serie, die eigentlich nicht so ins MCU gehörte. Jetzt taucht Daredevil auch mit Charlie Cox, taucht jetzt hier wieder auf im MCU. Da wird hier eingeführt und Kingpin taucht auch wieder auf. Vincent D'Onofrio natürlich als Private Paula weltbekannt.
Ja, das ist mein Gewehr!
Und was er nicht alles sonst noch gemacht hat. Ein Haufen.
Er hat ja auch viele Serien gemacht, ne? Sehr viele Serien.
Viele Serien und viele, viele Filme. Eine unendlich lange Filmografie hier. Aber dürfte den meisten bekannt sein.
Ja, ich finde ihn auch wirklich echt so, auch derbe so unterschätzt. Also es ist schon echt ein geiler Schauspieler, finde ich.
Ist es. Und gerade in dieser Kingpin-Rolle, hier kommt er noch nicht gar nicht so raus, weil er sein Part ist ja auch relativ kurz, aber wenn man die Daredevil-Serie gesehen hat, da hat er den, also er ist einfach der Kingpin. Punkt. Ja. Er spielt ihn einfach echt perfekt.
Ja.
Kingpin ist ja normalerweise auch eher so aus dem Spider-Man-Gegner.
Genau, das ist eigentlich eher einer von Spider-Mans Mega-Rivalen und vom Punisher.
Und vom Punisher, klar.
So, das ist eigentlich so da der sein Part.
So, wie schon gesagt, die Serie spielt zu Weihnachten. Es fängt an mit der Schlacht von New York. Also das, was wir in Avengers 1 gesehen haben am Ende 2012, die Schlacht von New York. Und wir sind bei der Familie Bishop, die Mutter Eleanor, die kleine Kate und der Vater, der damals noch lebte.
Genau.
Und dann ist passiert all das, was in Avengers passiert ist. Loki öffnet dieses Portal, die Tauri kommen reingeflogen und überall ist Asche.
Machen New York platt.
Genau, und darunter ist auch ihr Vater. Ihr Vater stirbt bei diesem Angriff und sie beinahe auch. Die kleine Kete steht da an der offenen Wohnung, weil die Seite einfach weggesprengt ist und sieht.
Ist einfach nichts mehr.
Er ist einfach nichts mehr und sieht, wie Hawkeye gerade da die Außerirdischen bekämpft. Und sie dann auch rettet, weil irgend so ein Vieh fliegt gerade auf sie zu. Er erledigt das so eben bei. Sie ist also Zuschauer in dem großen großen Spektakel und damit ist er
ihr Held.
Ihr Held. Wir sind dann noch kurz auf der Beerdigung von ihrem Vater. Und da beschließt sie, sie möchte so werden wie Hawkeye, möchte einen Bogen haben und dann sehen wir so ihre, ja, so ein bisschen Schnelldurchlauf in Jetztzeit.
Ja.
Sie hat fechten gelernt, sie ist die krasse Bogenschützin an der, ich glaube mittlerweile ist es an der Uni, ne? College.
An der Uni, ja. Uni, ja.
Und, ja.
Ist aber auch so ein kleines Problemkind da.
Ist ein kleines Problemkind. Wir sehen sie denn in der allerersten Szene, wie sie da so eine, wie sie die College-Glocke zum Läuten bringt, weil sie dann im Bogen hinschießt, was zur Ursache hat, dass dieser ganze Glockenturm einstürzt, weil die Glocke anscheinend schon seit Jahrzehnten nicht mehr benutzt wurde.
Wie auch immer. Morsch war.
So ein bisschen morsch, das ganze Ding bricht zusammen, kriegt da ein bisschen Ärger.
Jo.
Genau, wir befinden uns denn jetzt natürlich nach dem Blip, über 10 Jahre später, sie ist 22 Jahre alt und arbeitet in der Security-Firma ihrer Mutter. Die hat also so eine nicht so eine Türsteher-Security-Firma, sondern so richtig modern, ja, Cyber-Abwehr,
High-End
Überwachung, alles.
Ja.
Genau.
Ja.
Und ist auch so ein bisschen, also ihre Mutter, Teil so der New Yorker High Society. Sie geht da ein, aus und fängt so an, dass sie bei so einem Charity, so einer Charity-Veranstaltung sind. Und da macht sie die Bekanntschaft von Armand Duquesne. Das ist der Onkel von Jack, welcher jetzt, nachdem ihr Vater halt tot ist, der neue Lebensgefährte ihrer Mutter ist. Mit dem Kate natürlich nicht so, ja, wie es so ist. Genau, der neue, er gibt sich ja Mühe, hat sich extra ein Buch gekauft, so wie mein guter Stiefvater ist. Naja, aber natürlich ist das typische schlechte Verhältnis zwischen Stiefvater und Stiefkind. So, dieser Armand, der halt der Onkel von Jack ist, bedroht. Also sieht sie dann Käthe so, wie der ihre Mutter so ein bisschen bedroht. Und sie verfolgt denn die beiden Herren, also Armand und Jack, wie sie sich irgendwie Weg Richtung Keller machen. Sie tat sich da als Kellnerin. Und im Keller dieser Charity-Veranstaltung findet eine Auktion, so eine Art so ein bisschen Unterwelt-Auktion statt.
Jo.
Und dort wird einmal das Schwert vom Ronin, also von Hawkeye, als er halt ausgerastet ist, wir kennen es, dieses doppelläufige Schwert, und der Ronin-Anzug. Wie bitte, Bernd, du warst gerade kurz weg.
Cape. Ich habe gerade Cape gesagt, das ist ja kein Cape, das ist ja ein Anzug.
Da, ist ein Anzug, hatte. Genau. Das Schwert und der Anzug wird dort versteigert. Und bevor es allerdings wirklich zum Schluss kommen kann, greift diese Trainingsanzug-Mafia da an und überfällt diese Auktion. Jack sichert sich das Schwert. Und Käthe schnappt sich im Getümmel den Ronin-Anzug und haut damit ab.
Ja.
Kämpft dann auch so ein bisschen gegen die Räuber. Das sind halt so wirklich ein Faustkampf, ein Nahkampf-Style alles.
Mhm.
Sie haut den ab, findet, rettet draußen dann noch so einem einseitig blinden Hund, der so ein Auge hat. Lucky, das Leben.
Mhm.
Und haut erstmal ab in ihre Wohnung. Möchte dann, das ist jetzt erstmal der Einschränkung, wir kommen gleich zu dem, was bei Hawkeye passiert. Ja. Sie möchte dann im Ronin-Kostüm erstmal das Anwesen von Armand untersuchen, der ja ihre Mutter bedroht hat, bricht da so ein bisschen ein und findet dann die Leiche von Armand. Sie wird dann dabei erwischt, wie sie gerade da in der Wohnung ist, während sie da an der Leiche rum, die Leiche findet, muss wieder abhauen, wird auch wieder von der Trainingsanzugsmafia verfolgt. Und dort bekommen sie auf einmal Unterstützung von Clint, der das Ganze in den Nachrichten verfolgt hat, wie irgendjemand mit einem Ronin-Anzug auf einmal in den Nachrichten auftaucht. Er ist nämlich gerade mit seiner Familie in New York. Ich glaube, die Mutter ist schon wieder zu Hause, ne? Die war gar nicht mit.
Nee, die ist gar nicht mit. Die war da und er hatte den Kindern ja versprochen, dass er da in New York irgendwie shoppen geht und auch irgendwas war. Warum die da waren, also.
Sie waren auf jeden Fall zu dem Musical, zu dem Avengers Musical.
Genau, so war das, genau, zum Avengers Musical, genau, sind sie, genau.
Wo alle so, da, naja, ja, bei den
Augen. Lächerlich dargestellt worden.
Genau. Und die machen ja schon Weihnachtspläne, okay, wir fliegen morgen nach Hause, was wollt ihr machen? Ja, hier einen Tag Ugly Sweater, den anderen Tag Weihnachtsfilme gucken, dies, das, was sie alles so geplant haben. Das fällt dann alles ins Wasser. Er hat 3 Kinder, 2 Jungs, 1 Mädchen, ne? Haben wir schon gesehen. Ich dachte eigentlich immer, dass seine Tochter so ein bisschen seine Nachfolge antritt. So
wie ja, hatte ich auch gedacht, weil du hast ja in Avengers so ein, zwei Mal gesehen, dass er ihr halt das Bogenschießen beibringt. Deswegen hatte ich auch eigentlich eher gedacht, dass sie seinen Part dann irgendwann übernimmt.
Aber wir können schon sagen, es wird nichts. Er schickt sie dann irgendwann nach Hause. Und wir sehen auch immer, noch 6 Tage bis Weihnachten. Und er möchte halt wirklich so schnell wie möglich nach Hause, um diese Versprechung seinen Kindern gegenüber einzuhalten.
Genau, weil das ist ja seine Kinder. Was heißt, sie sind jetzt nicht anti gegen ihn, aber die sind schon so ein bisschen, weil er immer verspricht und dann das nicht einhält, glauben sie ihm halt nicht, was er sagt.
Richtig. Ja? Weil er hat immer was in Niki Besseres zu tun, die Welt retten, hatte nicht so viel Zeit für seine Kinder, deswegen diese Versprechungen, okay. Aber die hauen dann im Laufe Teil 2, Teil 3 irgendwann ab, wieder nach Hause und er ruft dann immer jeden Tag wieder zu Hause an, ich brauche noch einen Tag länger.
Ja, genau.
So, er greift dann da halt ein, rettet Kate und was wir auch denn feststellen, Clint ist mittlerweile auch geschädigt. Er trägt mittlerweile ein Hörgerät, weil er nicht mehr allzu gut hört. Es wird so ein kleiner Zusammenschnitt von dicken, fetten Explosionen aus den Filmen, aus Avengers 2, 3 und so weiter, wo er in der Nähe war, auch so ein bisschen knallgeschädigt irgendwie. Sein Gehör ist nicht mehr ganz das Beste. Er ist mittlerweile auch auf ein Hörgerät angewiesen und fängt gerade an, auch so ein bisschen Gebärdensprache zu lernen. Kann aber nur wirklich so ganz rudimentär sich ausdrücken.
Genau.
So, Kampf. So, erste Folge vorbei, zweite Folge. Er stellt fest, dass es halt nur eine junge Frau ist, die in dem Ronin-Kostüm ist und nicht irgendein Verbrecher, wie er gedacht hatte.
Genau.
Und er probiert ihr zu helfen, sind dann da in der Wohnung von ihr und werden da wieder von der Trainingsanzug-Mafia angegriffen, die mit Molotow-Cocktails um sich schmeißt. Und dabei die erste kann er noch auffangen, zurückwerfen, es wird dann allzu viel, die Wohnung fackelt ab.
Jo.
Die können gerade wieder zurück. Den Anzug müssen sie zurücklassen, weil es so schnell gehen muss. Und kommen dann erstmal bei Kates Tante unter. Dann abends probiert Clint wieder in die Wohnung, um diesen Anzug wieder rauszuholen. Stellt aber fest, der Anzug ist weg. Irgendeiner von den Polizisten oder Feuerwehrmännern hat diesen Anzug mitgenommen.
Ja.
Bernd, was ist bei dir los, als ob so ein Trabi im Hintergrund starten würde?
Ach so, ich hab das Fenster auf. Kann sein, dass draußen gerade was ist. Ich höre gar nichts. Ach, das Motorrad.
Es klang tatsächlich eben wie ein Trabi. So gut, das Fenster.
Warte, ich mach mal kurz zu. Warte mal.
Ja, auf jeden Fall hat einer von diesen Feuerwehrmännern bzw. Polizisten den Anzug. Und er findet dann auch Bernd ist ja da, ne? Jetzt kommt nämlich der nächste kleine Subpart und die nächsten Sidekicks. Er stellt fest, dass diese Feuerwehrleute und Polizisten so eine LARP-Gruppe haben.
Oh ja, Alter.
Und sich immer im Central Park treffen, um da ein bisschen rumzularpen. Also, Live-Action-Roleplay.
Ja, vor allem eher noch so geil. Was ist denn LARP?
Dann stellt es fest, bringt Käthe dann erstmal in die Firma der Mutter, denkt, da ist es sicher und so, alles gut. Und er probiert dann seinen Anzug wieder zu holen und trifft dann auf diese LARPA, richtigen Nerds im Central Park. Die rücken den Anzug natürlich so nicht raus und die sind jetzt keine Bedrohung, aber er möchte denen jetzt auch nicht einfach den Anzug mit Gewalt abnehmen, also spielt er das Spiel mit.
Ja.
Wird dann auch in so eine Lab-Rüstung gesteckt und musste da erstmal gegen den einen halt kämpfen mit halt diesen üblichen Schaumstoff gepolsterten Schwertern und so weiter. Der ist der Grills, glaube ich, der Typ, der den Anzug
hat. Ich glaube, ja.
Dem lässt er dennoch eine gute Show da und lässt sie sich von ihm besiegen und so, damit er eine Story hat, die er später erzählen kann. Dafür bekommt er halt seinen Anzug wieder.
Ja.
Käthe ist dann bei ihrer Mutter und Jack so ein gemeinsames Abendessen, wo sie denn so ein paar Sachen droppt, so ein paar Anspielungen auf das Schwert macht und so weiter, auf diese Auktion. Und sie auch feststellt, hier, Jack ist wohl auch ein großer Fechtfreund. Und die beiden erstmal untereinander so ein bisschen was ausfechten. Und Jack sich erstmal ganz vornehm zurückhält, bis sie ihn dann so weit reizt, dass er dann zeigt, dass er wirklich ein sehr, sehr guter Fechter ist.
Fechter ist.
Er hat also offensichtlich, weil diese Armand wurde wohl auch mit einer mit einem Schwert, mit einem Degen, keine Ahnung, irgendwie umgebracht. Das ist also auch Tatwaffe. Also Jack ist da so ein bisschen shady, vielleicht hat er seinen Onkel irgendwie auf dem Gewissen. Mhm. Clint stellt sich abends dann den Anhängern der Trainingsanzugsmafia, wird verschleppt. Kate probiert ihn zu befreien, funktioniert auch nicht. Die sind beide dann gefangen und gefesselt. Und da kommt dann die wirkliche Anführerin der Trainingsanzugmafia dazu. Dieser Kasi ist ja nur so die zweite Hand. Es ist Maya Lopez, Echo. Ja, ist noch nicht Echo, Maya Lopez. Und sie sind erstmal gefangen und weiter geht's in der nächsten Folge. Wir erfahren Anfang der dritten Folge erstmal so ein bisschen Backstory zu Maya. War schon von Geburt an gehörlos und ihr Vater hat ihr schon als Kind beigebracht, du musst, aber wie heißt denn der Vater? Der Schauspieler, Moment, das suche ich ganz kurz raus. Er ist bekannt. William Lopez, Zan McLaren. Der hat bei Fargo unter anderem mitgespielt. Also Native American ist auch bekannt. Immer wenn irgendwo Native gebraucht wurde, hat er Reservation Dogs Serie hatte mitgespielt, Forever Purge, Bone Tomahawk. Also das Gesicht ist auf jeden Fall bekannt. Und er hat ja von Kindheit aufgepasst, hier, du hast kein Ohr, du hast kein Gehör, du musst besser aufpassen und dir ganz genau einprägen, was die Leute um dich machen. Sie findet dann auch irgendwie irgendwann als Kind Gefallen daran, was ist das, Boxen? Kickboxen schon, ne? Ist schon richtig, ja, Martial Arts.
Ja, irgendwie sowas, ja, ja.
Und sie kann die Gegeneinheit doch auch natürlich stärkere, vermeintlich stärkere besiegen, weil sie ganz genau beobachtet, wenn wo irgendwer vielleicht einen Fehler hat, weil er vielleicht ein schwaches Fußgelenk hat oder irgendwie der Arm zittert oder was weiß ich, das beobachtet sie alle und kann das dann gegen ihre Gegner verwenden. Und was wir da auch schon feststellen, ihr Vater wurde später, war auch Teil der Trainingsanzugmafia und wurde vom Ronin vor ein paar Jahren, also während dieser Blip-Phase, was wir nicht genau wissen, was Clint da gemacht hat oder halt als Ronin unterwegs war, wurde der Vater von Maya Lopez, wurde auch Opfer vom Ronin. Also hat sie natürlich einen Hals auf, von ihr bis nach Una, auf den Ronin. Und sie denkt natürlich jetzt, dass Kete Ronin war, weil sie mit auch mit diesem Anzug aufgegriffen wurde.
Ja.
Was natürlich nicht. Sie werden denn da verhört.
Ja, geht ja auch schon vom Alter gar nicht.
Ja, passt nicht. Hawkeye, Clint probiert das dann auch so ein bisschen zu zerstreuen, sie dafür zu überreden, ja, das war nicht. Und sie fragt ihn, ja, wer war denn nun der Ronin, ne? Ja. Beziehungsweise, er gibt an, Zeuge gewesen zu sein, wie Black Widow den maskierten Schwertkämpfer getötet hat. Was natürlich jetzt nice ist für ihn. Black Widow ist tot, der Ronin ist angeblich tot, also hat sich das Problem ja erledigt. Maya glaubt das natürlich nicht. Und die beiden können sich dann auch relativ einfach da aus der Gefangenschaft befreien, gibt wir eine kleine Boxerei mit einer kleinen Autoverfolgungsjagd, das war damals, was so als Trailer veröffentlicht wurde, wo denn das erste Mal diese Trickpfeile von Hawkeye ins Spiel kommen.
Vor allem, wenn sie dann anfängt, diese Dinge abzuschießen, dann, ne? Weil sie ja nicht weiß, welche Funktion hat dann. Und das artet dann ja richtig im Chaos dann da noch aus auf der Brücke.
Was weiß ich, Brandpfeile, Vereisungspfeile, Vergrößerungs-, Verkleinungspfeile, so Ant-Man-Style, Pimpertickel.
Ja.
Airbag-Pfeile, was halt das Gegenüber irgendwie aufboostet, all so ein Kram halt, die ganzen Pfeile von Hawkeye. Und während dieser Verfolgungsjagd geht das Hörgerät von Clint zu Bruch. Und sie müssen sich erstmal irgendwie so verständigen, weil er wirklich sehr, sehr, sehr schwer hört ohne Hörgerät. Ja. So, dann beschließen sie auch zusammenzuarbeiten, um diesen Mordfall von Armand Duquesne halt zu klären. Und dazu brechen sie nochmal bei der Sicherheitsfirma von ihrer Mutter ein, um in der Datenbank zu gucken, ob sie da nicht irgendwen über irgendwas finden. Also hauptsächlich über die Trainingsanzugmafia und auch halt über Jack.
Ja.
Und wenn Kete denn über eine Akte, auf eine Akte von Kasi stößt, wird Clint von Jack überrascht, der ihn mit dem Ronin-Schwert bedroht. Folge wieder vorbei, weiter geht's. Eleanor, also die Mutter, kann dann Clint erstmal als Mitglied der Avengers identifizieren, denn ist erstmal so die erste Bedrohung halt von Jack vorbei, weil er dann glaubt, okay, ja, hier, ne? Und dann wird erstmal ein bisschen geklärt, was da nun Phase ist. Die beiden machen klar, hier, wir arbeiten gerade zusammen an diesem Fall und möchten diesen Mord verklären, was Eleanor nicht so geil findet. Sie ist natürlich um die Sicherheit ihrer Tochter bemüht und fordert Clinton auf, hier komm, lass meine Tochter in Ruhe, halt die da raus, du kannst machen, was du willst, aber hier, Käthe, die bleibt schön hier, da passiert gar nichts. Clint versichert ihr natürlich hier, kein Problem, ich sorge für den Schutz, ihr wird nichts passieren. Und während dieses Gesprächs, er schafft es dann auch, das Ronin-Schwert wieder an sich zu bringen. Und die beiden verschwinden und Eleanor kontaktiert daraufhin eine unbekannte Person über Telefon über diese ganze Situation, die war gerade, wie sie gerade stattgefunden hat. Wir wissen aber nicht, wen. So, jetzt hat Hawkeye natürlich auch noch eine Rechercheurin im Hintergrund, nämlich seine Frau Laura. Und die hat aus diesen Datenbanken Informationen rausgezogen. Und zwar, dass Jack Geschäftsführer des Unternehmens Sloan Limited ist. Und das ist eine Strohfirma, die Geld für die Trainingsanzugsmafia wäscht. Und als er das dann Käthe erzählt, findet sie dann auch im weiteren Verlauf raus, okay, offenbar bist du hier der Ronin. Sie findet raus, dass Clint Ronin, der Ronin ist. Er macht dann auch gar kein Geheimnis mehr draus. Ist denn alles ja. Gut. So, jetzt, nächsten Morgen, kriegt Käthe den Auftrag, bei diesen Lapern wieder aufzutauchen. Und diese Trickpfeile zu besorgen, weil die wurden irgendwie beschlagnahmt, wie auch immer, bei der Polizei und sie soll sich jetzt an eine von diesen Labern wenden, um diese Trickpfeile wieder zurück zu bekommen. Und er selber sucht Kasi auf, also diesen Handlanger von der Trainingsanzugmafia, und rät ihm Maya von einem Rachefeldzug abzubringen. Die ist natürlich immer noch pisst, weil sie denkt, dass Hawkeye oder einer von den beiden halt der Ronin ist. Genau. Laura hat dann den Standort rausgefunden, weil in diesen Sachen, die aus dem Avengers Hauptquartier gestohlen wurden, also der Ronin-Anzug und das Schwert, befand sich auch eine Uhr von Hawkeye, die einen Peilsender hatte.
Ah, okay. Ja, stimmt.
Genau, die wurde auf dieser Schwarzmarkt-Auktion angeboten und auch von der Training-Anzugsmafia gestohlen. Also gehen die beiden, Käthe und Clint, diesen Peilsender hinterher und finden die Uhr bei Maya in der Wohnung. Also beziehungsweise Käthe ist in der Wohnung und Clint ist auf dem Dach gegenüber, beobachtet das Ganze und Käthe wird in der Wohnung von Maya angegriffen. Clint kann ja allerdings nicht helfen, weil Clint wird zur gleichen Zeit auf dem Dach von einer maskierten Person angegriffen. Am Ende kommt es dazu, dass alle vier auf dem Dach hin und her betteln und sie dieser maskierten Person die Maske runterreißen können. Es ist Yelena Belova, Black Widow, die kleine Schwester von Natasha. Wie wir in der After-Credits-Scene von Black Widow gelernt haben, wurde sie von Valentina Allegra de Fontaine halt auf Clint Barton angesetzt, weil sie hat doch ihm das Bild gezeigt. Hier, dein nächster Auftrag, kümmere dich darum, er ist der Mörder deiner Schwester. Kommt zum Fight, können die beiden aber gerade noch so irgendwie überleben, Yelena haut auch ab und da beendet Clint dann erstmal die Zusammenarbeit mit Käthe, so jetzt wird's hier wirklich zu gefährlich, wir gehen getrennte Wege, du gehst nach Hause und ich kümmere mich, ich probiere hier den Rest aufzuwischen, alles klar zu machen, damit ich pünktlich noch nach Hause zu meiner Familie komme. Folge vorbei, wir starten Folge 5 und Folge 5 fängt erstmal damit an, dass wir so einen kleinen Rückblick bekommen, was Yelena überhaupt gemacht hat in diesen 5 Jahren, die jetzt zwischen Black Widow liegen und der Jetztzeit. Sie ist denn gerade dabei, das ist auch ganz smart gelöst, irgendwie so einen Auftrag mit einer anderen Black Widow zu erledigen, die sind ja von dieser Gedankenkontrolle befreit und sie sind bei einer dritten Black Widow und wollen die auch mit diesem roten Gas befreien, stellen aber fest, ja, die ist schon frei und, naja, Yelena geht dann kurz ins Badezimmer, um sich da frisch zu machen und auf einmal, blip, sie ist ein Opfer von Blip gewesen, kommt also ja. Zeitsprung, 5 Jahre später, steht sie wieder im Bad, denkt natürlich, es ist die gleiche Zeit und stellt dann fest, ja, es sind einfach 5 Jahre vergangen. Ihre Schwester ist tot.
Ja.
Ist ja, ne, Anfang von, ja. Kurz nach dem Blip, oder durch den, nee, vor dem Blip ja schon gestorben.
Nein. Ihre Schwester ist,
im
ist Blip. Doch bei der Aktion im Blip gestorben.
Genau. Kurz bevor dann der zweite Blip, weil ihr Stein war ja einer der letzten, der noch genau. gefehlt hat, um das zweite Mal den Blip rückgängig zu machen, ist ja da.
Genau, und sie musste Stein. Sich ja opfern, um den Stein zu besorgen. Da war ja die Frage, Clint oder sie, und sie hat sich ja geopfert dann dafür.
Ja. So. Sie sucht dann auch irgendwann Käthe auf. Die beiden haben dann so ein bisschen, führen erstmal ein Gespräch. Und Käthe probiert sich schon davon abzubringen, hier Rachefeldzug, dein Auftrag, das kann so nicht stimmen mit Clint. Also ich glaube nicht, dass er Black Widow umgebracht hat. Yelena bleibt aber erstmal straight auf ihrem Kurs. Wir wissen auch noch erstmal nicht, wer ihr Auftraggeber genau ist. Das wird aber relativ früh. Können Sie verraten, es ist Eleanor, die hat über Valentina Allegra de Fontaine halt Killerauftrag erteilt, um Hawkeye umzubringen. Oder Clint umzubringen. Genau. Genau, nächsten Tag wird Jack dann verhaftet. Nachdem Eleanor, die hat auch ein paar Nachforschungen angestellt, sie vermutet, dass Jack halt den Onkel umgebracht hat und steckt das der Polizei. Jack wird verhaftet und er leugnet auch jedwede Beteiligung an dieser Strohfirma Sloan Limited und ja, meint, es will ihm alles wo irgendwer anhängen. Er hat damit nichts zu tun. So. Käthe möchte dann natürlich trotzdem weiterhin mit Clint zusammenarbeiten. Kontaktiert ihn, er geht allerdings nicht ran. Und der ist nämlich bei diesem Lab-Typen, dem er den Anzug wieder abgeholt hat, untergekommen. Und hat aber Maya anonym um ein Treffen gebeten, um das hier einfach alle mal zu klären, was da Phase ist.
Ja.
Maya kommt dann zu dem Treffpunkt und sieht sie mit dem maskierten Ronan konfrontiert, den sie im Kampf besiegen kann. Clint demaskiert sich und gibt an, ebenso wie sie ein Opfer von Manipulation gewesen zu sein. Er offenbart ihr gegenüber damals von einem Informanten aus, den Reihen ihres Bosses auf die Trainingsanzugsmafia aufmerksam gemacht worden zu sein. Maya glaubt Clint natürlich nicht, greift ihn an, wird allerdings von der überraschend auftauchenden Käthe in die Flucht geschlagen. Maya kombiniert, dass sich bei besagten Informanten, der somit auch für den Tod ihres Vaters verantwortlich ist, um Kasi handeln muss. Gleichzeitig bekommt Käthe eine Nachricht von Yelena mit einem Bild ihrer Auftraggeberin. Auf dem Foto ist Eleanor mit dem Kingpin zu sehen, dem Boss von Maya. Also der Kingpin steckt mehr oder weniger hinter allem.
Jo.
Was wir dann auch in der letzten Folge feststellen oder herausfinden, hat Eleanor das Ganze nur getan, weil ihr Mann, also Käthes leiblicher Vater, damals erhebliche Schulden hatte und beim Kingpin um Hilfe gebeten hat und damit in der Kreide stand. Pate lässt grüßen.
Naja.
Irgendwann, möglicherweise nie, werde ich dich um einen Gefallen bitten. So. So fängt auch Folge 6 an. Eleanor trifft sich mit Fisk, um die Partnerschaft abzubrechen. Das funktioniert aber einfach nicht so, wie sie sich das vorstellt, weil der Kingpin ist natürlich der Macker.
Ja.
Sie hat allerdings Käthe und Clint hören das ganze Gespräch ab und können damit so ein bisschen die Lücken füllen. Und erfahren auch, dass Eleanor Armand getötet hat. Ihre Mutter hat also den alten Typen umgebracht, der sie bedroht hat, ganz am Anfang von der ersten Folge. Und wollte das Ganze denn Jack in die Schuhe schieben. Mittlerweile sind wir dann noch Heiligabend. Es gibt diese Feiertagsparty im Rockefeller Center, die Eleanor da noch schmeißt. Und da kommt es dann zum großen Showdown. Da erfährt Käthe dann auch, dass ihr Vater Geld geschuldet hat und so weiter und so fort. Kasi versucht dann Eleanor auf Befehl von Fisk zu ermorden, wechselt aber später sein Ziel zu Barton. Barton holt die mit Hilfe von Grills und den anderen Lapern die denn da so ein bisschen die Leute evakuieren. Ja. Das wird so ein bisschen groß aufgezogen, aber eigentlich haben die auch keinen großen Zweck in diesem Kampf. Was die beiden allerdings doch gemacht haben, was ja auch so ein bisschen die ganze Zeit, es geht ja so ein bisschen buddymäßig zwischen Kate und Clint. Und Kate sagt ja schon immer so, ja, du hast ein Problem als Hawkeye, du musst an deinem Auftritt, weil er ist ja so der unscheinbare, unbeliebteste Avenger, du musst deine eigene Marke schaffen. Dann hat er auch so ein paar Vorschläge für ihn, wie er das bessern kann. Und ein Part davon ist, dass diese Laper den beiden dann auch neue, ja, Kampfanzüge, Uniformen halt. Jeder kriegt da seinen neuen Anzug hier in Phase 4. Ja. So auch die beiden haben dann am Ende, weil bis jetzt ist Kate ja in so einem lila, so ein Bogenschützen-Outfit halt, ne? So eine Lederjacke, wie man halt beim Bogenschießen anzieht, rumgelaufen. Jetzt haben sie hier ihre eigenen Anzüge am Ende. So, können die Trainingsanzug-Mafia auch da im letzten Teil um die Ecke bringen. Es kommt auch dann zum Kampf da vorm Rockefeller Center auf dieser Eisfläche, wo dann auch allerlei Trickpfeile benutzt werden. Jo. Kate macht sich noch einen Weg, um ihre Mutter zu suchen, und Clint kämpfte mit Yelena erstmal noch auf dem Eis. Sie möchte jetzt endlich wissen, was Phase ist. Er sagt ihr auch, was Phase ist, was mit Natascha passiert ist. Sie glaubt es aber erstmal nicht. Klingt auch erstmal ein bisschen merkwürdig. Die hat sich geopfert, weil so ein Totenschädeltyp meinte, hier einer muss sich opfern, um den Seelenstein zu bekommen. Yelena kommt dann nach. Irgendwann checkt es, glaube ich, und haut dann auch ab. Dann kommt Lopez allerdings auch dazu zu diesem Kampf. Also Maya tötet Kasi, denn ist weg. Genau, Yelena ist dabei, ist weg. Dann sind wir bei Fisk, der versucht, Eleanor von der Flucht abzuhalten. Kate kommt dazu und kämpft gegen Wilson Fisk, also gegen Kingpin. Mit den Pfeilen gelingt es ja auch, Fisk außer Gefecht zu setzen. Sie benutzen ja den Pfeil, der ja zu gefährlich ist in Häkchen, wo dann einfach alles explodiert. Er liegt dann auch rum. Sie denkt dann auch, hier, Fisk ist erledigt, und Eleanor wird dann erstmal schön Heiligabend von der Polizei verhaftet und abgeführt, wegen des Mords an Armand. Oh, also das Tischtuch ist dann zu ihrer Schwester erstmal, zu ihrer Tochter erstmal so ein bisschen zerschnitten. Sie ist weg. Wir sehen dann noch Maya, wie sie in der Gasse denn noch Kingpin konfrontiert. Der ist denn ja gerade, er hat noch überlebt diese Explosion, ist in so einer Gasse und sagt ja hier, ne, ich habe damit nichts zu tun. Sie weiß es allerdings und wirft ihn dann auch den Tod oder dafür, wirft ihm vor, dafür verantwortlich zu sein, dass ihr Vater tot ist. Und wir sehen es denn nicht, aber sie schießt denn ein paar Mal auf ihn. Wir hören denn nur die Schüsse. Was daraus denn wird, sehen wir denn später noch bei Echo. Also jetzt stand jetzt der Kingpin erstmal tot. Und das war's. Kate, ich dachte wirklich, ich dachte, als diese Serie angekündigt wurde, okay, Hawkeye wird diese Serie nicht überleben. Gerade dieses Familie, ja, wir sehen uns dann in 5 Tagen. Ich baue noch einen Tag länger, aber dann bin ich ganz sicher da. Hier guckt ihr eure Filme schon mal alleine. Ich komme einen Tag später, alles gut. Und ich dachte, nee, Alter, no way. Hier haben wir Kete, die wird dann die Nachfolgerin Hawkeye werden. Und Clint wird einfach draufgehen im letzten Kampf.
Ja, aber da ist es ja wieder einfach diese Nicht-Konsequenz des MCU. Guck mal, den Einzigen, den wir wirklich für tot erklären können, bis dato jetzt, ne? Also ich schließe nichts aus. Ist Iron Man. Ansonsten ist keiner tot. Okay, aber das ist ja nun geschuldet.
Ja, du bist gerade ein bisschen abgehackt. Du meinst Captain, ne?
Was?
Meinst du Captain?
Nein, ich habe gesagt, guck mal, die Einzigen, die wirklich tot sind, das ist halt Iron Man. Ja. Wobei ich, ne, das ist auch noch ein Häkchen, ne? Wer weiß, ob der nicht auch irgendwann nochmal wieder auftaucht. Ne?
Ja, na klar.
Ne? Aber Stand jetzt ist halt, der ist tot, ne, und halt Black Panther, aber auch nur, weil der Real-Live-Schauspieler tot ist, sonst wäre der auch halt noch da, ne?
Ja, ja.
Und das ist halt immer diese Unkonsequenz. Ja, guck mal, selbst ein Vision, der eigentlich tot ist, ist ja auch.
Ja, der hat, ja, wir hatten es bei WandaVision gesagt, der hat sein Gedächtnis halt einfach in diesem White Vision geparkt. Ich glaube, da sollte auch irgendwann nochmal vielleicht eine Serie zu kommen. Das hatten sie schon bestätigt. Also ist klar, dass Paul Bettany als Vision nicht ganz weg ist. Also vielleicht haben wir jetzt im weiteren Verlauf noch ein paar, in den weiteren Filmen, ich möchte jetzt noch nicht spoilern, vielleicht geht da der eine oder andere noch drauf. Weiß ich jetzt auch gar nicht so genau, weil an alle Filme erinnere ich mich jetzt auch nicht. Aber du hast schon recht, es ist erschreckend konsequenzlos.
Ja.
Also geht's hier quasi, diese Hans-Wurst-Leute, die sterben halt, die sind dann auch weg,
natürlich,
aber die spielen ja keine Rolle. Also klar, Black Widow ist natürlich tot, klar, die wurde geopfert, die wird auch nicht wiederkommen.
Ja, okay. Stimmt, ja, die auch, ja.
Die hat zwar ihren Film bekommen, aber das war ja nur so dazwischen geschoben. Könnte man natürlich jetzt, wenn man wollte, könnte man natürlich jetzt auch noch irgendwo einen Film nochmal dazwischen machen, glaube ich aber nicht.
Ja.
Black Widow bin ich mir sicher,
dass... Ja, das aber guck mal, das Ding dadurch, dass ja die Multiversumstür aufgebrochen haben, ne? Es ist ja so, es ist egal, wer irgendwann mal stirbt, der muss nie für immer weg sein.
Nein, kann jederzeit wiederkommen.
Ne?
Alles kein Problem.
Ne? Oder du hast Iron Man dann halt mit einem anderen Schauspieler, weil das ist jetzt der Iron Man von Erde, bla bla bla.
Ja, dazu möchte ich auch nichts. Einer der nächsten Filme, da tauchte auch eine Figur auf, die in diesem Film von einem anderen Schauspieler gespielt wird, als zu dem in dem Film, der jetzt später kommt. Kann ich dir gleich, aber ich will jetzt nicht spoilern, kann ich dir gleich nochmal.
Okay, das wird erstmal offline dann nochmal,
ja. Und auch denkst, ja, okay, dann kann er in dem einen Film von dem Schauspieler, das ist ein anderes Universum, in dem anderen kommt dann der, da wird er von einem anderen Schauspieler gespielt. Also das ist alles kein Problem.
Das ist alles kein Problem mehr.
Und das ist so, also bitte, ne, so Leute wie Iron Man und Captain, die müssen wegbleiben. Die müssen wegbleiben, das muss endgültig sein, weil das nimmt am Ende ganz viel von dem Impact, den man damals gespürt hat, als man das erste Mal gesehen hat, dass Iron Man halt nicht Endgame überlebt und am Ende da sich opfert und drauf geht und alle so traurig waren, dann nimmst du das einfach wieder weg. Das ist so ein bisschen wie Heroes, möchte ich jetzt mal sagen, so die Heroes-Serie, wo genau selbe Problem, die hatten genauso wenig Arsch in der Hose, sich von Darstellern zu trennen, um die umzubringen. Da tauchte dann noch ein Zwilling wieder auf oder die haben irgendwie konnten noch geheilt werden im letzten Moment und so. Das zieht sich auch durch diese Serien. Das ist auch einer der größten Kritikpunkte. Habt die Eier in der Hose und Ende.
Ja.
Sorgt dafür, dass es ein vernünftiges Ende ist und dann ist alles gut. Man muss nicht jeden immer wieder rausholen.
Nein. Vor allem das Ding ist ja gerade beim MCU-Franchise. Du hast doch so viel, was du da rausziehen kannst. Dann ist halt mal in einem Film eine Figur halb tot. Dann ist es halt mal so.
Bei einer weiteren Figur aus einem bald kommenden Film könnte ich mir auch vorstellen, dass das so passiert. Aber kommen wir später zu.
Mhm.
Die Serie geht dann zu Ende, er nimmt den Käthe mit, die sind dann wieder auf der Farm der Bartons, Familie da, Weihnachten, alles gut, sie verbrennen dann zusammen noch in so einer Feuertonne den Ronin-Anzug, das Kapitel ist jetzt also auch beendet und in der Mid-Credit-Scene sehen wir dann noch das Avengers Musical, einen ziemlich langen, keine Ahnung, 5-6 Minuten langen Ausschnitt aus diesem fiktiven Musical, ja.
Ja, weil
du noch nichts hattest. Ja. Das war's. Ich muss sagen, punktet die Serie natürlich durch ihre weihnachtliche Stimmung. Also ich habe sie ja jetzt nochmal geguckt, also das war jetzt auch kein Problem im April. Ja. Aber klar,
Weihnachten. Das ist halt so ein bisschen Feeling von Stopp langsam, finde ich halt, ne?
Ja, genau. Es ist auch, ne, ist so typisch Weihnachten in New York. Du hast da die beliebten Spots, die abgeklappert werden, der Weihnachtsbaum am Rockefeller Center und so weiter und so fort. Das Ganze ist alles so auf einem Street-Level. Das ist gut, es geht nicht um was Großes, es wirkt so eine Mafia-Geschichte. Du hast eine nette Buddy-Komponente zwischen Clint und Kate. Sie macht das auch super, sie ist auch super sympathisch, alles gut. Du hast dann ein bisschen Humor, ein bisschen hier mit den Lapern und so, ist okay.
Ja.
Hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber zeigt nochmal so eine Facette.
Das ist nicht so übertrieben auch.
Ne? Was natürlich, ich meine, hast du in der echten Welt auch so eine Lab-Geschichten oder auch Cosplay, das spielt da auch so ein bisschen mit rein. Und in so einer Welt, wo halt so die Superhelden echt sind, hättest du das ja wahrscheinlich noch viel, viel mehr, dieses Cosplay-Lab Ebene. Ne? Alles gut. Ist kurzweilig, sind nur 6 Folgen. Der Kingpin ist super. Es ist schön, dass hier noch eine Figur mit Yelena eine neue Figur aus der Phase 4 noch mal ein bisschen weiter erzählt wird. Und ja, das ist eigentlich eine der besseren Serien.
Auf jeden Fall, ja.
Wir ranken die jetzt ja nicht irgendwie, aber die ist schon eher so im WandaVision.
Ja, also wenn ich jetzt so ein Ranking bis jetzt hätte, wäre halt die echt so am ersten und dann wäre bei mir halt wirklich Falcon, also Winter Soldier und dann Loki jetzt in meinem Ranking jetzt. Ne?
Ja. So, gibt es irgendwas, was... Also sie hat mir doch extra mal so eine Liste gemacht. Warum habe ich die denn nicht aufgemacht? Habe ich die letzten Male auch schon gar nicht aufgemacht. Ich hatte mir extra mal so eine Excel-Datei erstellt.
Okay.
Wo ich, als wir hier die State of the Universe-Folge gemacht haben, wo ich immer gesagt habe, wo jeder Charakter ist und so für den nächsten Film. Die habe ich jetzt aber gar nicht weiter benutzt. Eternals, Hawkeye. Hier hätte ich das alles schon mal reingepackt. Naja, egal. Also was vielleicht jetzt der nächste Film, den wir besprechen im MCU, ist jetzt wieder ein Film, Spider-Man 3, No Way Home. Kurz dazu, wo alle sind. Spider-Man wurde gerade enttarnt von J. Jonah Jameson. Die ganze Welt weiß, dass Peter Parker Spider-Man ist. Der Film kam so zwischen Folge 5 und 6 von Hawkeye ins Kino, also auch zu der gleichen Zeit, was auch eine oder zwei Figuren, die auch jetzt hier bei Hawkeye oder in diesem New York-Business drin sind, tauchen auch bei Spider-Man auf. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob der Kingpin auftaucht, aber hier Matt Murdock, Daredevil, taucht auf jeden Fall in einer ganz, ganz kurzen Cameo auf in Spider-Man.
Genau.
So, wie dazu Spider-Man. Jetzt ist natürlich das Problem, Hoffi wollte sich den ja auch nochmal angucken, der war nur noch bis zum 14.04. auf Netflix. Ich habe keine Ahnung, ob der mittlerweile schon wieder irgendwo anders verfügbar ist. Also sonst muss ich ihm nochmal die DVD rüberbringen. No Way Home ist auch wieder typisch. Also wieder so um 2-3 Tage verpasst auf Join gibt's den Film gerade. Der ist ja nicht bei Disney Plus verfügbar, weil
die immer noch keine richtige Kombo haben.
Genau, Spider-Man, Sony, Disney Plus ist ab und zu tauchen die Sachen nochmal. Ich glaube, der erste und der zweite ist mittlerweile auch da, der dritte aber nicht. Aber wurscht.
Ja,
dann, wie gesagt, in 2 Wochen geht's weiter mit Spider-Man 3 und bis dahin gehabt euch wohl. Adios.
Bis dann. Ciao, ciao.